Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, meine Damen und Vorsitzenden, vielen Dank. Ich fühle mich da sehr geehrt, dass ich da sehr kurzfristig einspringen durfte. Es ist fantastisch, also in dieser Stelle als Innsbrucker einen Vortrag halten zu können. Ich bitte Sie auch um etwas Geduld. Die Thematik ist zum Teil ein wenig trocken. Es geht nämlich um das, was der Gutachter macht. Wer sind die Gutachter? Nun, laut Erstgesetz sind Sie hier eigentlich alle Gutachter, weil prinzipiell jeder Arzt zur Begutachtung berechtigt ist. Also auch so ein Attest, was Sie für den kleinen Maxi ausstellen, damit er bei den Super-Mini-Knaben mitspielen kann, ist bereits ein Gutachten. Die Gerichtsgutachter sind nach der österreichischen, deutschen und Schweizer Zivilprozessordnung und Strafprozessordnung sogenannte persönliche Beweismittel, Berater des Richters und zur Objektivität und Unabhängigkeit verpflichtet. Privatgutachten im Rahmen von Gerichtsverfahren sind sachkundige Parteienvorbringungen. Es hängt dann immer völlig vom Richter ab, ob ein Privatgutachten zu den Akten genommen wird, ob ein Privatgutachter gehört wird. Leider ist es so, dass auch sehr objektiven Privatgutachtern, wenn sie von einer Partei gebracht wird, nur selten Objektivität und Unabhängigkeit unterstellt wird. Nun, wann wird der Gutachter im medizinischen Schadensfall, der Alltag ist, tätig? Im Gerichtsauftrag, beim Zivilgericht, beim Schadensfall, Strafgericht bei Verdacht auf fahrlässige Körperverletzung oder fahrlässige Tötung, im Auftrag von Ärztekammer, Schlichtungsstellen oder Landespatientenanwaltschaften, im Auftrag von Anwälten der geschädigten Partei oder Anwalt des Krankenhauses oder des Krankenhausträgers und der Versicherung. Da gibt es noch sehr viele Kombinationen. Sonderfall in Österreich ist der allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige. Gibt es in anderen Ländern an und für sich nicht. Kompetente Fachperson, die eine basale Prüfung in Rechtskunde beim zuständigen Oberlandesgericht absolviert hat. Offizielle Gutachter sind im österreichischen Amtskalender nach Facharztdisziplinen eingetragen. Es ist auch ganz wichtig zu wissen, dass Gerichte eigene Gutachterlisten für alle Subspezialgebiete eines Faches ablehnen. Es kommt immer wieder vor, dass man ein Gutachten eigentlich nicht machen will und sagt, sieh, da bin ich eigentlich nicht so kompetent in diesem Gebiet. Und es heißt dann immer, das sind angetragen für Gynäkologie, das muss genügen. Der Nachteil ist, man hat nicht immer Gutachter, die wirklich in jedem Winkel kompetent sind. Der Vorteil ist, auch der Vorteil im Sinne der Rechtspflege und der Vorteil für uns Ärzte allgemein, ist, dass nicht kleine Gruppen dann das Ganze besiedeln mit ihren Spezialinteressen. Ich habe hier also die Mitteleuropäische Gesellschaft für das linke Labium Minus erfunden. Meines Wissens gibt sie noch nicht. Aber es hindert uns nicht, heute Abend beim Buffet gemeinsam diese Gesellschaft zu gründen und vereinsrechtlich eintragen zu lassen und ein Zertifizierungsprogramm ins Internet zu stellen und dann, wenn wir als Gutachter berufen sind, zu sagen, aber bitte Herr Rat, der Beklagte oder die Beklagte ist ja nicht einmal von uns zertifiziert. Da ist derzeit eine gewisse Gefahr, dass viele Leute Berufspolitik per Gutachten machen. Wir müssen uns, wenn wir zum Thema Missbrauch sprechen, uns damit beschäftigen, auch die wesentlichen Paragraphen zumindest einmal kurz anschauen. Das ist der 201er im Strafgesetzbuch. Ich werde ihn Ihnen da nicht vorlesen, Sie können das alle herunterlesen. Das ist kurz und präzise, auch das Strafmaß, 6 Monate bis zu 10 Jahren bei Drohung, also es muss auch gar nicht aktiv Gewalt angewendet werden, es genügt bereits Drohung, verbal oder mit einer Waffe, dass der andere einwilligt, um diesen Straftatbestand zu erfüllen. Es ist dann noch strafverschärfend schwere Verletzung, wobei interessanterweise der Eintritt einer Schwangerschaft als schwere Verletzung qualifiziert wird. Wir hatten jetzt so einen Fall, wo es bei der Vergewaltigung zu einem Dammriss vierten Grades gekommen ist und die Frau ein Stoma braucht, was jetzt immer noch nicht rückoperiert worden ist. Da ist dieser Paragraph Absatz 2 zur Anwendung gekommen und der Täter ist zu 8 Jahren Haft verurteilt worden. Das kann also, wenn das Opfer stirbt, bis zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe führen. Als Ergänzung ist dann noch der Paragraph 202 der geschlechtlichen Nötigung, der also für den Laien im Prinzip fast das Gleiche ausdrückt, aber aus strafrechtlicher Sicht, wir haben den Vortrag vorher schon gehört, das Strafrecht hat einen sehr hohen Anspruch an Genauigkeit der Beweislage und auch Genauigkeit der Definitionen, ist hier also geschlechtliche Nötigung, die nicht unmittelbar durch den 201er definiert wird, im Paragraph 202 umfasst, auch mit dem Strafverschärfungspassus des Absatz 2. Dann gibt es noch den Paragraph 203, eine Ausnahmeregelung in der Umgangssprache als die Vergewaltigung in der Ehe bekannt oder in der Lebensgemeinschaft. Da wird nur auf Wunsch des Opfers Anzeige erstattet. Hier das, was vorher wir besprochen haben, unabhängig davon hat der Arzt, und ich glaube, das beantwortet Ihre Frage, wenn die Tat in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung begangen wird, beziehungsweise länger anhaltende Qualen zur Folge hat, die Pflicht zur Anzeige. Was Kinder betrifft, ist ein ganz wesentlicher Paragraph, der Paragraph 146 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches. Die Pflege des minderjährigen Kindes umfasst besonders die Wahrung des körperlichen Wohles und der Gesundheit. Das Einwilligungsrecht der Eltern zum Beispiel bei einer Operation oder einem Eingriff entspricht nicht der gesetzlichen Vertretung, wie etwa wenn unterschreibt, dass er sich ein Moped kaufen kann, wenn es das noch nicht geschäftsfähig ist, sondern aus der Pflicht zur Personenobsorge. Bei uns in Tirol war jetzt der Fall Luca, der auch ein bisschen in Niederösterreich gespielt hat, ein an der Misshandlung und sexuellen Missbrauch verstorbenes Kleinkind, sehr en vogue, der also füllt immer noch die Seiten der Tiroler Tageszeitung, und auch hier und in den Verfahren, die hier noch anstehen, ist vor allem die Verletzung der Pflicht der Personenobsorge durch die Mutter wird hier zur Sprache kommen. Uns Ärzte leitet das Ärztegesetz und hier ist ganz wesentlich der Paragraph 54. Das ist der die ganze komplexe Thematik von Verschwiegenheit und Durchbruch der Schweigepflicht, Pflicht regelt. Und hier, muss ich nicht alles vorlegen, die volljährige Person, die ihre Interessen nicht selbst wahrzunehmen vermag, misshandelt, gequält, vernachlässigt oder sexuell missbraucht worden ist. Und hier ist dieser Passus, der im letzten Jahr und eigentlich derzeit immer noch politisch für so viel Debatten gesorgt hat, die Aufhebung der Meldepflicht, wenn es Meldepflicht bei Gericht und bei der Polizei, wenn es sich beim vermutlichen Täter um einen nahen Angehörigen handelt und wenn eine Zusammenarbeit mit dem Jugendwohlfahrtsträger und Kinderschutzeinrichtungen gegeben ist. Es gibt einige Parlamentsparteien, die diesen Passus aufheben wollen, würde jetzt, glaube ich, hier zu weit führen, da über Vor- und Nachteil des 54.5 Ärztegesetz zu debattieren. Hier eine Straddle-Verletzung einer 10-Jährigen, etwa Sturz beim Klettergerüst oder Mountainbike, und hier eine Perforation eines Hymen bei einer 11-Jährigen. Wir hatten, jetzt muss eins zurück, das weiß ich nicht, wie das geht, das war ich zu schnell. Ah ja, da sind wir eh schon. Wir hatten in Innsbruck 2007 10 Untersuchungen nach Vergewaltigung an der Frauenklinik. In 8 Fällen war der Täter der Ex-Partner oder ein als vertrauenswürdig eingestufter Partner, und in 6 Fällen war Alkohol oder andere Drogen wie das dann in den Medien bekannt gewordene K.O.-Tropfen involviert. Es gibt diese Leitlinien, auch wenn sie in Ambulanzen nicht auflegen. Sie können sie jederzeit von der Homepage der Österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie als PDF downloaden. Auch die Zeitschrift Speculum, die sie gedruckt hat, hat sie ständig im Netz stehen. Sie müssen also nur Vergewaltigung, Leitlinie, ÖGGG eingoogeln und sind relativ rasch dort. Wir werden versuchen, im nächsten Jahr diese Leitlinie abzudaten. Es ist immer schwierig, Sie sehen, wenn so viele Autoren dabei sind, zu verhindern, dass aus der Leitlinie, die jeder um 3 Uhr früh kurz benutzen kann, nicht ein dicker Wälzer wird, für den man ein ganzes Wochenende braucht. Aber halten Sie sich dran, man hört immer wieder vom Gericht, seit es diese Leitlinien gibt, ist die Qualität der Asservierung und der Dokumentation wesentlich besser geworden. Ein etwas zynischer Staatsanwalt hat mir letzte Woche gesagt, das glaubt er überhaupt nicht. Das ist einfach, weil die Ärzte jetzt auch alle CSI schauen. Bei Verdacht auf Intoxikation Blut abnehmen und gerichtsmedizinisch toxikologisch untersuchen lassen. Das wird bei uns, ich nehme an, auch in Wien geht es nicht an das übliche Labor, sondern an das gerichtsmedizinische Labor. Wir haben da ein eigenes K.O.-Tropfen-Protokoll. Bitte, das darf man auch nur mit Zustimmung der Patientin machen. Die meint, man nimmt der Blutbildung Gerinnung ab. In Wirklichkeit wandert es zur Gerichtsmedizin. Wenn sie es verweigert, dann muss man das, wie viele andere Dinge, auch dokumentieren. Nun, wann wird ein gynäkologisches Gutachten in einem Missbrauchsfall verlangt? Nun, im klassischen Strafverfahren sind solche Anfragen selten. Strafrichter lieben Gerichtsmediziner, die sprechen ihre Sprache, die kennen sie, mit denen können sie interagieren. Also die wenigen Strafverfahren, wo ich ein Gutachten geschrieben habe, ging immer, weil ein Gerichtsmediziner dem Richter gesagt hat, nehmen Sie den, der ist auch ganz vernünftig, ich habe keine Zeit. Manchmal gibt es also einen Auftrag für ein gynäkologisches Gutachten als Zusatzgutachten oder als Gutachtensergänzung zum gerichtsmedizinischen Gutachten. Auch im Zivilprozess sind solche Gutachten selten, weil Straftatbestände sehr selten zivilrechtlich verhandelt werden. Allerdings, wenn gegen Institutionen geklagt wird, Kinderhorte, Pflegeheime wegen mangelnder Aufsicht, kann sich so eine Konstellation ergeben. Viel mehr solche Anfragen kommen aus dem Bereich des Familienrechts, Scheidung schon erwähnt, Entzug von Erziehungsberechtigung, Besuchsrechten und so weiter. Da ist die Atmosphäre meist noch wesentlich emotionaler und aggressiver als im Strafprozess. Ein Riesenvorteil ist Ausschluss der Öffentlichkeit. Nur als Beispiel, in Innsbruck haben eigentlich alle Strafrichter und Staatsanwälte stehen mit vollen Namen und Telefonnummer im Telefonbuch. Alle Familienrichter haben Geheimnummern. Also Sie sehen, das ist dann auch ein Bereich, und wir werden es dann an Beispielen sehen, der enorm, ja, ich-nahe und emotional ist, und das wirkt sich dann auch auf das ganze Verfahren und die darin involvierten Personen aus. Nun, Privatgutachten werden auch viele gemacht. Die Auftraggeber kann das Opfer selbst sein, bei Kind die Eltern, Opferschutzeinrichtungen. Sie dienen zur Vorbereitung für ein Verfahren, so zum Checken, was der Fall hergibt, aber auch oft zur Einschüchterung des Verfahrensgegners, zum Beispiel bei Scheidungsprozessen. Ein Tipp: Legen Sie auch bei Privatgutachten denselben hohen Standard an Beweiswürdigung an, den Sie bei einem Gerichtsgutachten anlegen würden, selbst wenn Sie gar nicht zertifizierter Gutachter sind, wenn man Sie bittet, so ein Gutachten zu machen. Und noch ein Tipp: Vermeiden Sie Privatgutachten aus den Bereichen 201 bis 203 Strafgesetzbuch, also Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, Vergewaltigung in der Ehe, für Personen aus dem eigenen Familien- und Freundeskreis. Bieten Sie an, jemanden zu vermitteln. Prinzipiell gilt für alle Gutachten und kann ich nur wiederholen, was meine Vorrednerin gesagt hat, nur das als gesichert beschreiben, was man auch zweifelsfrei nachweisen kann. Zum Beispiel so Formulierungen wie hier mit Länge, Breite, Farbe und Ähnliches, das muss genau beschrieben werden. Aussagen der Patientin, immer mit Patientin gibt an, das Mutter des Kindes gibt an, das klar deklarieren und nicht in die eigenen gutachterlichen Aussagen einfließen lassen und übernehmen. Immer wieder die Frage, soll, darf, muss man Untersuchung und Gespräch mitfilmen zum Zweck der Beweissicherung, bitte nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Patientin. Und dann ist eine völlig ungeklärte Rechtsfrage, wo und wie Sie die DVDs archivieren, die sich da ansammeln. Im Idealfall ist es gleich, wenn Sie es machen, dem Akt beizugeben und ans Gericht zu schicken. Wenn das dort verschlampt wird und Sie haben keine Kopie, ist auch wieder Gejammer. Also es ist sehr fraglich, ob man sowas überhaupt machen soll, aber komischerweise kommt diese Frage ungefähr monatlich. Bei schon erwähnt auch Ausländern, Taubstummen, liegt die Beweislast für die Verständigung beim Sachverständigen. Also wenn es bei Missbrauchsvorwürfen keine eindeutige Verständigung mit dem mutmaßlichen Opfer möglich ist, unbedingt gerichtlich beeideten Dolmetscher für diese Fremdsprache oder eben einen Gebärdendolmetscher beantragen. Und keine Dolmetschtätigkeit von Reinigungspersonal, Kindern und mitgebrachten Verwandten bei so einem sensiblen Thema zulassen. Grundsätzlich auch im vorherigen Vortrag fiel die Frage der Glaubwürdigkeit. Von wem stammt die Information, die man bekommt? Wie ist die Interessenlage? Kinder schützen oder rächen, neuen, alten Partner, Partnerin vor Vorwürfen schützen oder hineintunken. Gerade beim Fall Luca war es so, dass die Mutter dieses Kindes ständig den neuen Partner, der das Kind missbraucht hat, geschützt hat vor diesen Vorwürfen. Also es sind hier alle denkbaren Konstellationen möglich. Glaubwürdigkeit des Opfers und Glaubwürdigkeit jener, die für das Opfer sprechen, sind bei der Gerichtsverhandlung dann zentral. Missbrauchsgutachten entsprechen leider nie den Klischees, die sich der Krimikonsument erwartet. Etwa eine zivilrechtliche Schadenersatzklage, eine 86-jährige Altersheimbewohnerin sei von einem dementen 90-jährigen Mitbewohner am Genital berührt worden. Sie wird dann 2 Tage später nach dem Vorfall gründlich gewaschen und geduscht zur Untersuchung gefahren und es kommt eine Klage gegen das Heim wegen mangelnder Aufsicht. Wie ich erfahren habe, ist die dann wieder zurückgezogen worden. Es gibt auch das, Sie alle haben vom Fall des Marco W., des jungen Deutschen, der da eine Zeit seines Lebens im türkischen Gefängnis gesessen ist. Sowas kommt auch außerhalb der Türkei vor. Belgische und britische Schülergruppen im gleichen Hotel im Zillertal. Sie kennen die Hotels dort, die haben alle diese durchlaufenden Balkone. Das ist sehr praktisch für nächtliche gegenseitige Besuche in der schönen Tradition des Fensterln. Und am Tag der Abreise erklärte eine Schülerin der Lehrerin, sie sei 2 Tage davor vielleicht vergewaltigt worden. Da man sauber zum Arzt geht, wird sie in die Dusche geschickt und verwendet noch ausführlich Hautcreme und Spray. Bei der Untersuchung interessanterweise ein Hymen cribriforme, also eine Variante des Hymen, die man sehr selten sieht und die es relativ unwahrscheinlich macht, dass hier eine wirkliche Penetration stattgefunden hat, aber der gleichaltrige Täter, die waren so 14, 15, gibt zu, dass er mit ihr Sex gehabt hat. Dann haben wir 1,5 Jahre nichts davon gehört und dann hat das belgische Gericht um ein Gutachten zu dem Fall angesucht. Der zentrale Satz in Anbetracht des Hymenalsitus ist vaginale Penetration eher unwahrscheinlich, eventuell Coitus ante portas bei Unerfahrenheit auf beiden Seiten. Sie haben dann noch nachgefragt, was das ist. Dann habe ich den Sexualmediziner Universität Löwen, den ich kenne, auch noch einen Brief schreiben lassen ans Gericht in Antwerpen, dass es das auch in Belgien gibt. Das war dann das Letzte, was wir gehört haben. Ich habe dann nochmal nachgefragt, erhielt also eine sehr kühle Antwort. Das war in der Zeit der Dutroux-Krise in Belgien. Sie geben grundsätzlich keine Auskünfte über Jugendstrafverfahren und Honorar haben sie auch keines gezahlt. 2002 wurde eine 63-jährige Frau, Zustand nach 7 Vaginalgeburten, das größte Kind hat 4.500 Gramm gewogen, wegen des Sensus Uteri et Vaginae hysterektomiert und eine angepasste Operation durchgeführt. Ein Jahr später, im Zug der Ehescheidung, wirft sie Patientin dem Gatten vor, durch abweichende Sexualpraktiken an der Gebärmuttersenkung und der Operation schuld zu sein. Die haben darin bestanden, dass ungefähr über 10 Jahre Kugeln und Eier aus Bernstein, Alabaster und Plastik in die Scheide eingebracht wurden, wurden in einer eigenen Kassette aufbewahrt und auch auf Auslandsreisen mitgenommen. Und die zweite Praxis, das Fisting, auch Fistfucking in der Hardcore-Szene genannt, Einbringen der Faust des Mannes in die Scheide. Nun, die Frau hat nach diesem Outing 8 Gynäkologen in 4 Bundesländern aufgesucht und sich Privatgutachten erstellen lassen. Es sind bitte hier die Dr. A, B, C wirklich nur alphabetisch. Versuchen Sie da nicht irgendeinen Bekannten in der Diktion zu lesen. Also die erste Doktorin schreibt, die Frau und Frau X angegebenen sexuellen Praktiken müssen somit zu der ausgeprägten Gebärmutter- und Scheidensenkung geführt haben. Der zweite schreibt, die angegebenen brutalen Handlungen dürften mit Sicherheit zu der ausgeprägten Scheidensenkung geführt haben. Der Operateur schreibt, sehr vorsichtig, der Befund steht nicht im Widerspruch zu den anamnestisch gegebenen Angaben, Kausalität nicht auszuschließen, aber auch nicht zwingend. Der nächste schreibt, Zusammenhang zwischen Sexualpraktiken, Verschlechterung der Senkungserkrankung erscheint mir unwahrscheinlich. Dritte, da wieder einer schreibt, besteht ein medizinisch nachvollziehbarer zeitlicher und ursächlicher Zusammenhang zwischen den manuellen Praktiken und dem endgültig gynäkologisch objektivierbaren Zustand zum Zeitpunkt der Operation. Der nächste beschriebene Sexualpraktiken sind mit größter Wahrscheinlichkeit als kausal für den Senkungszustand anzunehmen. Abnormen Sexualpraktiken des Mannes sind durchaus einem Geburtstrauma gleichzusetzen, was die mechanische Auswirkung auf das Beckenbindegewebe betrifft. Und der letzte, klare Kausalität, Zunahme, Senkung, Beckenorgane von Grad 1 bis Grad 3 in 5 Monaten durch Einbringen und Herausholen von übergroßen Fremdkörpern in die Scheide. Die Fragen des Gerichtes beim Scheidungsprozess, ob die Gebärmuttersenkung der Klägerin auf die von der Klägerin behaupteten Sexualpraktiken ausgehen, zurückgehen, ob die Sexualpraktiken des Beklagten, wie von der Klägerin behauptet wurde, für sie schmerzhaft waren und auch zu erkennbaren Verletzungen führten. Nun, was haben wir da für Grundproblem? Sexualmedizinische Ausbildung der Gynäkologen in Österreich ist gleich null. Gutachten auf Basis von eigener Erfahrung, mechanischer Plausibilität, Sympathie, sittlicher Empörung. Zum Letzten war ganz interessant, es war eine lineare Relation zwischen dem Alter der Privatgutachter und dem Grad der Entrüstung. Wenn man sich die andrologische Literatur anschaut, der durchschnittliche Penisumfang ist 120 bis 130 mm, was einem Durchmesser von 38 bis 41 mm entspricht, also knapp über dem angegebenen Bernsteinei, aber Umfang einer Männerfaust liegt bei etwa 235 mm, was einem Durchmesser von 75 mm entspricht. Wir Geburtshelfer wissen, dass der Kopfumfang eines Kindes zwar unter der Geburt größer ist, doch ist natürlich die hormonelle Situation unter der Geburt überhaupt nicht mit der Situation nach der Menopause zu vergleichen. Nun, wie nähert man sich so einem Problem? Professor Clement aus Heidelberg, systemische Sexualtherapie, schreibt zu so einem Verhalten, die Alpha-Ambivalenz, die ambivalente Person, kommt nicht in der Gegenwart an, bleibt hadernd zurückgebunden an eine unabgeschlossene Vergangenheit. Jemand, der sich also für etwas entschieden hat, für das man sich besser nicht entschieden hätte. Wouter Notten von der Sexualmedizin Rotterdam sagt, Sexualkontakte in auseinandergehenden Beziehungen langjähriger Ehepartner, also das Ganze spielt im weiten, im fernen Westen der Republik, im solid bürgerlich-kleinstädtischen Milieu, können vor allem, wenn eine erektile Dysfunktion dazukommt, eine zeitlang eine ausgeprägte sadomasochistische Komponente haben. Ja, noch einmal zu den Fragen des Gerichtes und der Versuch, sich dem zu nähern. Senkungsbeschwerden sind bei Frauen, die 7 Geburten hinter sich haben, nicht ungewöhnlich. Eine Operation, wie sie bei der Klägerin durchgeführt wurde, wäre auch bei einer 63-jährigen Witwe, die seit Jahren keinen Sexualkontakt gehabt hat, aber 7 Kinder geboren hat, nicht ungewöhnlich und würde keinen Gynäkologen zu Mutmaßungen über eventuelle Sexualpraktiken anregen. Aber in Anbetracht, dass es sich bei den praktizierten sexuellen Varianten gerade nach der Menopause um potenziell gewebschädigende Manöver handelt und die in der Hardcore-Szene dafür empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen, Lubrikation und Kegelübungen offenbar nicht durchgeführt wurden, muss eine Kokausalität der Sexualpraktiken für die Senkungsbeschwerden, die schließlich zur Operation führten, angenommen werden. Es liegen Aussagen der Klägerin vor, dass es nach den Fisting-Sexualkontakten zu Blutungen gekommen sei, ist in Anbetracht des Fehlens des Lubrikants passibel. Das Fisting in bestimmten Kreisen eine durchaus konsensuelle Sexualpraktik darstellt und auch dabei empfundene Schmerzen Teil des als vergnüglich empfundenen Ganzen sind, kann die Frage nach der Schmerzhaftigkeit nur mit entsprechenden Reserven bejaht werden. Es war ziemlich gleichzeitig diese Ausstellung in Graz mit unseren Steuergeldern finanziert. Steirer sind bis heute stolz auf diesen super Erfolg ihres Sacher-Masoch-Festivals, Visionen des Masochismus in der Kunst. Es ist dann relativ schwierig, einerseits vor diesem Hintergrund, vor einer offenbar jahrelang bestehenden konsensuellen Praxis in dieser sehr überhitzten Atmosphäre eines Scheidungsprozesses, da die richtige Nuance zu treffen. Auch beim Gutachten bei Missbrauchverfahren Verdacht gelten dieselben Regeln wie für ein Gutachten bei einer dehiszenten Sektionat. Sachlich und trocken bleiben. Was lässt sich zweifelsfrei feststellen? Was ist möglich, aber nicht zwingend? Und was ist sehr unwahrscheinlich? Je besser die Dokumentation bei der Erstvorstellung, ich weiß, ich wiederhole mich, was einige schon gesagt haben, aber das ist wirklich die zentrale Message, umso genauere Aussagen lassen sich im Gutachten machen. Je oberflächlicher die Dokumentation, umso unpräziser muss das Gutachten sein. Wenn es überhaupt nie zu einer Fragestellung gekommen ist, mit einer Abklärung nach sexuellem Missbrauch, Vergewaltigung, und der Vorfall Monate oder Jahre zurückblickt, hat man kaum Chancen auf ein eindeutiges Gutachten. Das gynäkologische Gutachten, müssen wir ganz nüchtern sehen, kann beim Missbrauchsvorwurf selten das liefern, was gewünscht ist, soll deshalb erst recht nur auf Fakten beruhen, nicht auf Prestige, Titel, Funktion des Gutachters. Professor Primar Medizinalrat, jetzt hat die Ärztekammer einen Brief bekommen von einem Medizinalrat, er möchte unbedingt Obermedizinalrat werden und die Begründung war, dann kann er mehr für seine Gutachten verlangen und sie werden dann eher geglaubt. Darauf ist also das angesprochen und Groll und Unverständnis von beiden Seiten oder von zumindest einer Seite sind dem Gutachter ohnehin sicher. Damit der Groll nicht zu groß wird, möchte ich kurz noch auf eine Veranstaltung unserer Arbeitsgemeinschaft, das jährliche medizinrechtliche Seminar hinweisen, wo wir diesmal uns ganz speziell mit dem How-To und dem Know-How des gynäkologisch-geburtsspezifischen Gutachtens in den verschiedenen Situationen beschäftigen werden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus